Ich lese aus dem Epheserbrief, aus dem 4. Kapitel, die Verse 1 bis 16. Wir lassen Gottes Wort zu uns reden. So ermahne ich nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da über allen, durch alle und in euch allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist in die Höhe aufgefahren und hat die Gefangenschaft gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das? Als dass er vorher nicht auch hinabgefahren ist in den untersten Ort der Erde? Der aber hinabgefahren ist, das ist derselbe, der auch hinaufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten und einige zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes ausgerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollen Manne, zum Maß des Alters der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her und bewegen lassen und herumtreiben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein, in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach dem Maß und durch das Wachstum des Leibes und dadurch Wachstum des Leibes bewirken zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Zum Geist der Gemeinschaft müssen wir eigentlich auch gerne viel mehr sagen, als nur den Text lesen. Der Text sagt schon vieles, aber ich möchte mit euch ein paar Gedanken zu dem Text und auch weiteren teilen. Der Geist der Gemeinschaft. Auch heute vielleicht wieder ein bisschen ein reichhaltiges Menü. Die einen haben mir das letzte Mal gesagt, ja, das ist aber viel und schnell gewesen, das ist tatsächlich so. Aber das letzte Mal war auch ein bisschen Enthusiasmus da gewesen, so wieder alle miteinander. Und ich war auch ein bisschen aufgedrückt. Heute probiere ich wieder ein bisschen langsamer zu reden, ein bisschen bedächtiger zu sein. So, aber inhaltlich wird es etwa gleich viel sein. Wieder ein reichhaltiges Menü. Aufdeckt, ein Dreigänger, oder? Kleine Vorspeise. Dann einen richtig vollen Teller mit drei Beilagen, oder? Und dann noch am Schluss ein kleines Dessert. So. Und wenn ihr nicht alles mögen, dürft ihr auch etwas stehen lassen. Ihr müsst nicht alles aufessen. Ihr müsst alles, auch nicht alles können verdauen. Und vielleicht ist auch das eine und das andere dabei, was euch gerne nicht schmeckt. Ist okay. Ich war mal in einer äthiopischen Gemeinde und dann hat es drei Gänge nacheinander gegeben und jeder war so voll gewesen. Am Schluss hat er gesagt, du ja nicht mehr mögen zulassen. Er hat gesagt, das ist okay. Das ist ja so bei uns. Wir essen, bis wir nicht mehr mögen. Wir essen, bis wir nicht mehr mögen. Ja, ist mir tatsächlich so gegangen. Heute ist es vielleicht auch für den einen und anderen zu viel, aber ich hoffe es natürlich nicht. Das Erste ist ein einfacher Text. Ein einfaches Bild. Es ist schon angeklungen, bereits auch jetzt in dem Epheser-Text, der Paulus schreibt ja allen Gemeinden immer wieder etwas Ähnliches mit anderen Worten und ein bisschen mit einem anderen Fokus. Aber da kommt es auch wieder. Er schreibt: Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und dann führt er das noch weiter aus. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Der Heilige Geist hat jeden von uns ganz unterschiedlich gemacht. Mit einem eigenen individuellen Gabenspektrum. Du bist ein Unikat, ein Original, und zwar jeder von uns. Keiner von uns ist eine Kopie. Jeder ist Original. Jeder hat sein eigenes Gemisch. Der eine sieht gut, der andere kann gut denken, wieder einer kann gut mit seinen Händen werfen und der dritte kann gut mitgehen. Der Epheser-Text redet, wie ich es vorher gelesen habe, 4, Vers 11, von Apostel, heute würden wir sie vielleicht auch Missionare nennen, Menschen, die rausgehen, Gemeinde gründen, Strategien im Kopf haben, Pläne machen, wie sie in anderen Regionen dieser Welt Menschen mit der guten Nachricht von Jesus erreichen können. Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, so fünf Gaben, fünffältige Gaben. Und darüber gibt es noch ganz mehr. Also der Paulus hat da einfach mal eine Handvoll aufgezählt, die so ganz vorderst sind, wo er sagt, die sind grundlegend zur Auferbauung vom Leib Christi. Nicht alle sind alles, sondern wir brauchen einander. Nur in der Gemeinschaft haben wir die Gaben auch gegenwärtig. Und darum ist es wichtig, dass wir sie auch einbringen. Es ist gut, wenn wir unsere eigene Begabung kennen. Vielleicht sie auch immer wieder entdecken. Und wenn wir sie dann aber auch kennen, mit anderen teilen, also uns mitteilen. Mitteilen meint nicht nur ihm sagen, ich bin denn das, sondern die Gabe eben auch leben und sie einbringen in die Gemeinschaft. Jeder wird gebraucht. Gott hat dich da angestellt, weil es genau dich da braucht, in dieser Gemeinschaft. Keiner soll für sich denken, mich braucht es nicht, ich bin überflüssig oder ich bin vielleicht eine Randfigur. Jeder von euch steht immer im Zentrum. Gott braucht dich auf deine ureigenste Art und Weise mit deiner Begabung, mit deiner Fähigkeit, die er in dich hineingelegt hat. Auch mit der Entwicklung von deiner Begabung. Ich mache immer mal wieder so einen Gabentest machen und es verändert sich. Ich bin nicht mehr der gleiche wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Das spiegelt sich wieder. Ich habe mich verändert. Gott hat meine Begabung verändert. Einige sind reifer geworden, andere sind wie weggefallen oder in den Hintergrund getreten. Bring dich ein. Bring dich ein mit deiner Begabung. In der Leitung sind wir in den letzten Wochen dran gewesen, ein neues Organigramm zu erstellen. Und ich kann euch sagen, das ist immens. Das hat gar nicht alles Platz auf einem Blatt Papier. Das ist Ausdruck von dem, dass sehr viele Leute in unserer Gemeinde ihre Gaben einfach einbringen. Und manchmal haben wir die Tendenz, dass wir die Übersicht verlieren und gerne nicht wissen, wer was alles macht. Und das ist gut und das ist okay so. Denn es braucht sie auch nicht, dass überall immer alles bis ins kleinste Detail auf dem Papier erfasst ist. Das kann man ja auch gar nicht. Das Papier folgt nie im Leben. Es ist immer eine Überforderung. Es gibt so viele Arbeitsbereiche, so viele Namen, die da sind. Und ich freue mich einfach, dass so viele Gaben tatsächlich eingebracht und gelebt werden in dieser Gemeinschaft. Und ich darf ein Teil sein von dieser Gemeinschaft mit meinen Gaben, die ich auch einbringen kann. Miteinander bringen wir das, was da ist, zum Blühen. Es sind viele Gaben und ich freue mich, dass auch Gaben, die jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so zum Tragen gekommen sind, wie zum Beispiel Köche und Köchinnen, einmal in diesem Gemeinschaftsraum, jetzt wieder können zum Tragen kommen können. Dass wir wieder dürfen, die Teilen machen, haben sie angeschlagen gesehen, geht nicht mehr so lange, könnt ihr eure besten Gaben mitbringen und da mit anderen teilen. Wir freuen uns, dass wir da können den Tisch aufstellen und alle zusammensitzen und das teilen und unsere Begabungen, einfache Begabung auch reinbringen. Köche, Musiker dürfen sich einbringen mit ihren Gaben. Und ich freue mich auch, dass wieder Leiter und Leiterinnen im Songline zum Träger kommen, wo man jetzt mehrmals nicht machen konnte. Dass das wieder lebendig wird. dass wir da zusammenkommen, dass junge Leute zusammenkommen und miteinander singen und die Begabung zum Träger kommt, die sie haben. Dass auf diese Art und Weise Evangelium darf verkündigt werden. Ich freue mich, dass das in dieser Region so zustande kommt. Und das hat mit Begabung zu tun. Das hat damit zu tun, dass Menschen ihre Fähigkeiten der Gemeinschaft zur Verfügung stellen und sagen, ich brauche die Zeit mal jetzt nicht für mich, sondern ich bringe mich mit meiner Leidenschaft, mit meiner Freude ein, in das, was auch der Gemeinschaft dienen tut. Es ist genial, was für ein Reichtum vorhanden ist. Ich freue mich, dass auch Leute von unserer Gemeinschaft sich Gedanken machen, wie man denn die Räume in die Zukunft nutzen könnte. Wie man sie umgestalten, ausgestalten, schmücken, schön machen. Zum Beispiel eben hier Tafeln an die Wand anhängen, die uns einen Input geben, wo Leute ermutigen können, die hier zusammenkommen. All diese Begabungen braucht es. Danke einfach, dass ihr euch unermüdlich für die Gemeinschaft einsetzt. Die Liste der Begabungen ist natürlich endlos, unübersichtlich. Ein überflüssender Reichtum. Und immer wieder wird an verschiedenen Orten etwas sichtbar. Es muss nicht zwingend da an dem Ort, in diesen Räumen sein, sondern dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, dort fängt das schon alles an zu spielen, dass unsere Gaben lebendig werden. Überall, wo wir unsere Begabung einbringen, wächst und entsteht Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, Gemeinschaft, die vom Geist Gottes prägt ist. Der Paulus ruft oder empfiehlt den Korinther, den Epheser, diese Gemeinschaft zu leben, sich einzubringen und sie auch ganz bewusst zu pflegen. Denn sie ist gefährdet. Ein zweiter Punkt, oder der Hauptgang, das war jetzt so ein bisschen das Vorspeisli. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Die Einheit vom Geist bringt Frieden hervor, oder man könnte es so umgekehrt, dort, wo man im Frieden miteinander lebt, dort entsteht auch Einheit. Es sind zwei Sachen, die miteinander verbunden sind. Frieden und Gemeinschaft. Nach Frieden sehnen wir uns in diesen Tagen. Nach nichts mehr als Frieden. Und zwar an allen Orten, nicht nur in Europa, sondern es gibt viele andere Orte, die vielleicht aus dem Blickfeld geraten sind. Myanmar. Ein Stichwort, Syrien, ein anderes, Nordafrika, ein weiteres. Wir können anschauen, wo wir wollen, überall brennt es, aber nicht im Sinn von der Liebe und von Christus, sondern eben aus anderen Gründen. Die Einheit vom Geist bringt Frieden hervor. Den Frieden wünscht er uns. Den Frieden wünscht er uns in christlichen Regionen. Der Friede oder die Einheit umfasst viele Lebensbereiche. Ich möchte heute nicht die Grossen ansprechen, sondern eher am kleinsten Ort anfangen. Ich steige mit der Frage, was ist denn Gemeinschaft? Oder wo fängt Gemeinschaft an? Was ist der äußerste Rand der Gemeinschaft? Von einer christlichen Gemeinschaft? Wo hört sie auf? Wo ist sie nicht mehr christliche Gemeinschaft? Und wo fängt sie ganz an? Der äußerste Rand, oder mathematisch gesprochen, der kleinste gemeinsame Nenner von einer christlichen Gemeinschaft ist das einfachste Bekenntnis, drei Worte. Jesus ist Herr. Da, wo ein Mensch das von ganzem Herzen sagen kann und dir zuspringt, da ist er ein Christ. Da wird er zum Bruder oder zur Schwester. Auch wenn er von seinem Gemeindeverhältnis oder von seiner Persönlichkeit an einem ganz anderen Ort als du steht. Da darf man ihn als Bruder oder als Schwester sehen. Da wird er Teil von dieser weltweiten Gemeinschaft oder von dem universalen Lieb Christi, wie man auch ihn nehmen können. Denn wenn er die drei Worte sagen kann oder die Formulierung oder das Bekenntnis eben, Jesus ist Herr, kann aussprechen, dann wird er Teil von mir und ich Teil von ihm. Da, wo aber Menschen Jesus als Herr lügnet, da sondern sie sich aus der Gemeinschaft raus ab, da verabschieden sie sich aus der christlichen Gemeinschaft. Und da, so formuliert es der Paulus, wo Menschen anfangen, Jesus sogar verfluchen, da fangen sie an, wieder den Heiligen Geist zu sündigen und sie fangen das Heil oder eben Gewissheit von der Errettung durch Jesus zu verlieren. Man kann nicht auf Jesus fluchen und gleichzeitig glauben, dass er uns rettet. Natürlich tut er das gleich, wenn wir dann bereit sind, umzukehren. Aber da, wo ein Mensch sein Herz auftut und Jesus als Kyrios, als Herr von der Herren, als Gott bekennt und das mit uns tut, da ist auch uns ein Schritt auf ihn zuzumachen. Das ist der äußerste Rand. Der kann vielleicht, wenn man in einem Kreis redet, dir gerade in der Opposition gegenüberstehen und dich total herausfordern und sagen, ist das noch ein Christ? Ja, es ist noch ein Christ. Er bekennt Jesus. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben Leute gesehen, die im Namen Jesu geheilt haben. Sie haben gesagt, Jesus, pah, Feuer auf dich. Die sind nicht, gehören nicht zu uns. Jesus hat gesagt, Peace. Peace. Nein, kein Feuer. Wer nicht gegen uns ist, der ist mit uns. Ich habe noch Schafe an einem ganz anderen Ort, als dass ihr es wisst. Ich bin noch mit Menschen unterwegs, auf andere Art und Weise. Ich wirke noch unter Menschen an Orten, wie ihr es euch gerne vorstellen könnt. Nicht nur da, wo sie zu unserem Club gehören, können sie Christen sein, sondern da auch, wo sie sich an anderen Orten im Namen Jesu versammeln, ist es möglich, christliche Gemeinschaft zu erleben. Das kann uns total herausfordern. Nachdem wir jetzt kurz gefragt haben, wo denn der Rand der christlichen Gemeinschaft ist, fragen wir, wo denn die christliche Gemeinschaft anfängt oder was sie ausmacht, wie sie funktioniert. Und dazu nehmen wir mal wie ein vergrösseres Glas und schauen in den Kern, was unsere christliche Gemeinschaft ausmacht. Wir möchten ja nicht Randchristen bleiben, sondern wir möchten die christliche Gemeinschaft aus dem Kern heraus verstehen. Und da kommt der Heilige Geist oder eben die Trinität zum Tragen. Ihr mögt euch fragen, was das ist, das Bild. Einige können das sofort interpretieren. Die Farbsymbolik ist ja einigermaßen klar. Das ist eine grafische Darstellung, wie sie immer wieder gebraucht wird. Man sieht sie in verschiedenen Art und Weise. Gott Sohn, Gott Vater, Gott Geist. Zusammen eine Einheit, Trinität. Jesus ist eins mit dem Vater. Er sagt, ich und der Vater sind eins, Johannes 10,30. Und später betet er, und das Gebet ist signifikant für die Einheit, die er sich wünschte. Er betet, und wir können mit ihm beten, und lesen das immer wieder, und eigentlich kennen wir es auch. Er betet, der Johannes hat es aufgeschrieben, ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alles eins sei, alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in ihnen. So sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Die christliche Einheit, um die Jesus da betet, die ist nicht einfach per se da, sondern sie ist gefährdet. Darum betet Jesus ja auch, weil es nicht einfach automatisch passiert, wenn man dann sagt, Jesus, du bist mein Herr. Jesus, ich glaube an dir. Selbst da, wo man sagt, Jesus ist mein Herr, kann eine große Spannung zwischen uns entstehen und stehen bleiben. Die Einheit ist gefährdet. Wie funktioniert sie denn? Wie könnte sie denn funktionieren? Wir alle sind da wie Jesus. Wir haben den Wunsch nach tiefster Einheit mit Gott. Wir sind Gott ebenbildlich. Wir sind aus ihm heraus geschaffen. Wir sind das Gegenüber zu ihm. Wir sind wie ein Teil von ihm. Und wir haben den Wunsch, wieder ganz eins zu sein mit Gott. Uns zu vereinigen mit Gott. Und gleichzeitig merken wir, dass da etwas zwischen uns und Gott steht. Die Bibel nennt Sünde. Etwas, was uns trennt. Etwas, was uns spaltet. Und wegen dem hat Jesus müssen sterben am Kreuz. Damit eben die Einheit möglich ist, dass das Trennende weggenommen werden kann. Damit das aufgelöst werden kann. Wir wünschen uns, dass die Einheit möglich ist. Jesus hat gewusst und hat schmerzlich erlebt, dass die Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft in den Menschen immer gefährdet ist. Und wir erleben es auch immer wieder schmerzlich. Immer wieder passieren Sachen, wo Einheit zerstört wird, wo Gemeinschaft zerbricht. Jesus hat gemerkt, der Drang nach Individualität oder Selbstverwirklichung, wie man es sagen kann, oder Autonomie und Unabhängigkeit, in uns ist so stark, auch die Autonomie und Unabhängigkeit von Gott ist so stark, dass selbst Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit anderen bis in die kleinste Zelle immer wieder in Frage gestellt wird. Um die göttliche Einheit zu verstehen, schauen wir nochmal ganz genau in die Dreieinigkeit hinein. Die Lehre der Trinität hat eine lange Tradition. An vielen Orten ist sie ausformuliert worden. Ich stelle euch nur ganz kurz eine der modernsten vor und möchte sie modellhaft skizzieren, weil sie uns inspirieren kann und uns helfen, über das nachzudenken und zu reden, was denn Gemeinschaft ausmacht. Seit Jesus von Nazareth Mensch geworden ist, hat das Nachdenken über Gott und die Gemeinschaft von Gott angefangen. Wie ist es möglich, dass Gott Mensch wird? Wie ist es möglich, dass Gott Mensch wird in dieser Welt? Und wie müssen wir über das reden können? Es ist sehr viel gestritten worden, ob man jetzt das so umzeichnen soll oder so um. Es gibt also wirklich tatsächlich fette Bücher. Ob jetzt Gott an der Spitze steht oder ob Gott Sohn und Gott Vater nebeneinander auf gleicher Ebene an der Spitze stehen. Also da gibt es ein Konzil, wo sich sehr viele Menschen darüber unterhalten haben, geschrieben haben. Und bis heute muss jeder, der Theologie studiert, das auswendig lernen. Und ich werde die Prüfungen abgefragt über die Konzilien. Also das erspare ich euch, die ganze Geschichte mit den Konzilien, das alles darüber raus, aber einfach zum Wissen, dass das eine Basis ist von unserer christlichen Gemeinschaft bis heute. Wir reden in der Christenheit von einem dreieinigen Gott, aber dass wir das tun und das probieren, so darzustellen, ist nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern ist gewirkt vom Geist Gottes. In jüngster Geschichte wird es vielleicht jemand so dargestellt. Das ist ein ganz junges Bild, Trinität von Bernd Hildebrand. Ich weiss, Gott in einem Bild darzustellen und zu erfassen, ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Gott ist immer anders. Gott offenbart sich immer neu, immer verschiedene Seiten. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Er kommt nie zu spät. Er ist immer da, aber immer anders. Und gleich probieren die Menschen, ihrem Gefühl, ihrer Gemeinschaft mit Gott können Ausdruck zu geben. Und da ist jemand, der das auch gemacht hat. Da seht ihr ein Bild, das widerspricht den zwei von vorher total, oder? Wenn ihr das anschaut. Ist aber auch genau die gleiche Darstellung, nur von einem Künstler. Übrigens ist das alles mit gepressten Blüten gemacht, wo vermutlich sehr viele Gran ausgeschnitten worden sind. Er zeigt Gott Sohn an oberster Stelle, als Stern, wo die ganze Welt überstrahlt, als Herr von der Herren, als der Gekreuzigte, der Erlöser von dieser Welt. Er zeigt Gott Geist als Atmosphäre, wo es den Raum zum Leben gibt. Und er zeigt Gottes Hand, wo die Welt hält. Gottes Hand, wo die Welt hält, das brauchen wir. Und wir brauchen den Geist Gottes, wo Atmosphäre gibt. Nicht nur Atmosphäre in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, unter den Völkern, auch Atmosphäre zum Schnaufen. Wir brauchen die Luft zum Atmen. Und wir wissen, dass ein paar Sachen von dem auch gefährdet sind. Und das Bild ist ein Trost, denn es zeigt Gott als Erlöser, wo die Welt in seiner Hand hat. Es kann uns stärken, so einen Moment. Aber so ein Bild wie vorne bleibt immer statisch. Und es ist unmöglich, Gott statisch zu erfassen. Gott ist nie zu erfassen in einem Bild. Und das Bild wird ihm nie gerecht. Und Gott möchte eigentlich auch nicht, dass wir Bilder von ihm machen. Zweites Gebot, 10 Gebot. Es ist einfach nicht möglich, Gott in einem Bild aufzugreifen und einzusperren. Genauso wie es unmöglich ist, ein Tier auszustopfen und zu sagen, jetzt habe ich da einen lebendigen Fuchs. Ich habe mal ein Eichhörnchen gefunden. Und dann habe ich es ausstopfen lassen und habe es immer auf dem Nachttisch stehen. Es hat sich nie mehr bewegt. Es war natürlich nett zum Anschauen und eine Erinnerung an den Moment von einer Wanderung, wo ich das hier gefunden habe. Aber es ist kein Eichhörnchen mehr gewesen. Es war so ein Belüsch auf dem Nachttisch. Oder? So herzig zum Anschauen, zum Streicheln. Wunderbar. Mit der Zeit verstaubt, mittlerweile habe ich es entsorgt. So, und das ist auch nicht das Gleiche. Also das wäre, einfach zum sagen, das ist ausstopfen. Gott kannst du nicht ausstopfen und aufstellen. Es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. Es ist nicht mehr lebendig. Gott ist aber lebendig. Gott bewegt sich, ist ständig in Bewegung. Dann ist man auf die Idee, man könnte ja einen Zoo machen. Und dann bewegen sich Tiere noch. Die Zoo haben sich auch weiterentwickelt. Ich habe mich diese Woche mit Elefanten beschäftigt, mit Zoo-Elefanten, mit Zirkuselefanten. Ja, es ist mega spannend, die Geschichte der Elefanten und der Zoos in Europa zu betrachten, oder? Aber, Kirchen sind kein Zoo für Gott. Du kannst Gott nicht in einer Kirche einsperren und das Gefühl, du könntest dann da Gott erleben, könntest ihn da beobachten und dann könntest du da rein und dann sagt da Gott und dann könntest du ein bisschen schauen, wie er funktioniert. Das geht nicht. Das ist nie gegangen. Gott kannst auch nicht im Zoo einfangen. Kirche ist kein Zoo. Sondern Kirche ist eine lebendige Gemeinschaft, wo Gott drin lebt und wohnt. Und Kirche ist nicht innerhalb von diesen Räumen, sondern Kirche ist immer überall dort, wo wir mit Gott unterwegs sind. Und das ist jeder Moment von unserem Leben. Wie können wir denn von Gott reden? Wie hat Gott denn sich offenbart? Wie hat er sich gezeigt? Wie können wir denn jetzt die Einheit mit dem Jesus erleben? Und ich glaube, das Einzige, und über das möchte ich auch die Bibelstunde am Donnerstag drüber reden, ist das, wo Gott uns innenimmt in die Jüngerschaft. Jesus hat Menschen berufen und hat gesagt, Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, kommt mit mir, wir machen die Gruppe, wir gehen miteinander unterwegs. Gelebt die Nachfolge. Jüngerschaft, sagt man ihm auch. Er nimmt ihnen in die Gemeinschaft und lebt sie mit ihnen. So können wir Gott erleben. Im Leben mit ihm wird er erlebt. Können wir ihn entdecken, können wir ihn erfahren. Und ich glaube fast, es geht nur auf dem Weg, denn Gott selber hat sie ja so gemacht, indem er Mensch geworden ist und seine Jünger und auch uns eben mit ihnen nimmt in die Gemeinschaft mit Gott, Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist sein Gebet, seine tiefste Sehnsucht, sein Wunsch, seine letzte Worte, könnte man auch sagen, sein letztes Gebet, das so formuliert ist. Hohe priesterliches Gebet wird es auch genannt. An dem möchten wir nachkommen und probieren, das zu verstehen. Wenn wir es dann aber würden, wollen probieren, dann könnte man es vielleicht auch so zeichnen. Und da habe ich ein bisschen Zeit investiert. Mal schauen, ob es anfängt zu laufen. Nein, bewegt sich nicht. Müsste sich bewegen da, aber da hat die Übertragung von der PowerPoint nicht funktioniert. Die würden jetzt da ineinander und durcheinander laufen. Vom Blättchen habe ich es euch aufgeschrieben. In dem Buch, das ich das vorletzte Mal euch gezeigt habe, wird der gereifte Theologe zurück auf die Theologie vom Jürgen Moltmann. Auch das möchte ich da tun. Er hat ein Wort vorgestellt und den Satz möchte ich euch vorlesen. Das ist so ein Wort, ein griechisches Wort. Perichorese heisst das. Das ist so ein Ineinander und Miteinander. Er beschreibt es so: In der Kraft ihrer ewigen Liebe existiert die göttliche Person so intim miteinander, füreinander und ineinander, dass sie sich selbst einmalig, unvergleichlich und vollständig konstituiert. Das ist so ein richtiger Theologensatz. Das heisst nichts anderes, als mit Gott gehört zu sein. Also miteinander, füreinander, ineinander. Moltmann ist der Ansicht, dass der dreieinige Gott sich immer öffnet und andere mit ihnen nimmt, die Gemeinschaft mit ihm. Er tut sich nicht zurückziehen und bleibt allein, sondern er ist weltoffen und nimmt uns innen mit in die Gemeinschaft. Ich fasse zusammen, Gott ist kein statischer Zustand. Er ist kein ausgestopftes Eichhörnchen, er ist nicht eingesperrt in den Kirchen, sondern er nimmt uns in der lebendigen Jüngerschaft in Gemeinschaft mit ihm, ins Leben, in Beziehung, in die intensive Beziehung. Die Einheit mit Gott, die Einheit in Gott ist stabil, ist unzertrennlich. Wir haben es gehört im Epheserbrief. In dem Moment, wo Menschen ihn haben wollen töten, ihn umgebracht haben, wegen der Schuld und Sünde der Menschen. In dem Moment, wo er im Grab geblieben ist, hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist die Einheit zerbrochen. Stimmt nicht. Im nächsten Moment ist er auferstanden und lebt. Die Einheit von Gott ist so stabil, sie ist unzerbrechlich, sie ist ewig, sie begründet Gemeinschaft. Sie begründet auch unsere Gemeinschaft. Das Miteinander, Füreinander und Ineinander bei Gott ist unzerstörbar, aber bei uns ist es leider eben gefährdet. Unser Füreinander und wird zu einem Gegeneinander. Unser Miteinander wird zu einem Ich allein. Und unser Ineinander wird ein weites Auseinander. Das gefährdet Ehen, Familien, Kleingruppen, Gemeinden, das Miteinander in den Dörfern, Städten oder eben auch Völkern, wie wir auch jüngst wieder beobachtet haben. Ohne den Geist der Gemeinschaft ist sie ständig in Gefahr, Gemeinschaft oder eben auch die Einheit. Ein junges, unverheiratetes Bärli ist zusammengezogen. Sie möchten Gemeinschaft erleben, sie möchten eins werden. Doch daneben hat jeder sein volles Programm. Seine Freunde, seine Hobbys. Natürlich sein Beruf, den er zum Lebensunterhalt braucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Jeder hat natürlich auch eigene Vorstellungen, mit wem und wo er Ferien machen möchte. Und macht das auch. Sie geht dort an in die Ferien, er macht dort mit jenen Ferien. In einer kürzester Zeit ist aus dem Bärli eine Art WG Plus geworden. Und nach einem Jahr findet sie in einer anderen Stadt einen Job und zieht aus. Menschliche Einheit ohne den Geist der Gemeinschaft ist sehr fragil. Manchmal halten sie nicht ein Jahr. Und das ist traurig und das beschäftigt uns und das beobachten wir. Das beobachte auch ich. Der Paulus schreibt darum, der Epheser, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie den Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Und wie schenkt sie den Geist Gottes? Eben, dass wir aufeinander zugehen. Aufeinander zugehen. Und wir können es in einem anderen Satz sagen, wo noch der Epheser schreibt, was das bedeutet, das aufeinander zugehen. Ordnet euch einander unter. Oder erfasst zusammen im gleichen Abschnitt im Vers 33. Darum, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Warum die? Weil sie die kleinste Gemeinschaft ist, die kleinste Zelle der Gemeinschaft. Ich fange dort an, wo es klein ist und prickelnd auch ist, oder? Wo das zusammengehört. Dort, wo es eben auch immer wieder auseinanderpflügt, wo man es beobachtet. In Amerika werden mittlerweile in den letzten 30 Jahren doppelt so viele Ehen geschieden. Wie vor 30 Jahren. Das ist viel, das ist Zerbruch. Das ist Schmerz, das ist Leid an vielen Orten. Wie kann es denn funktionieren? Ordnet euch einander unter. Der Paulus macht noch eine so eine Ausführung, wie denn das Miteinander oder Gemeinschaft in der Ehe kann funktionieren. Er wird sehr, sehr konkret. Die Frau fordert er direkt auf, sich ihrem Mann unterzuordnen. So, mit diesen Worten. Paff! Denkt man, ja, gemeinsame Unterordnung sieht aber anders aus, Paulus. Ein Mann sagt das indirekt. Ein Mann mag es nicht so verleiden direkt. Er sagt es ihm indirekt. Er sagt ihm, lieb deine Frau so, wie Christus gemeint. Und bist bereit, für sie alles aufzugeben. Bist bereit, für sie alles aufzugeben. Das bedeutet nichts anderes als Unterordnung. Liebe und Respekt nennt es ein Autor, wo ich am Lesen bin, ein Ehebuch, und ich am Durchlesen bin, wo wir zusammen am Lesen sind, der kannst du auch am Lesen. Liebe und Respekt, zwei Seiten von der Unterordnung oder zwei Formen von der Unterordnung, zwei Formen von Miteinander und Füreinander oder am Ineinander auch. Ineinander bedeutet ja nichts anderes als so, geheiratet sein, die Ringli, die wir immer sehen auf den Kärtchen von der Hochzeit. Meint das, miteinander verbunden sein, ineinander verbunden sein, zusammengehören. Ganz zusammengehören, zwei Formen von Miteinander. Liebe und Ehrfurcht bewirkt ein liebevolles Miteinander. Ein intimes Miteinander, ein Füreinander. Ehepaar können dann tiefe Gemeinschaft erleben, wenn sie sich da an dem ausrichten, auch was Paulus gesagt hat. Ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst und die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Manne. Da kann Gemeinschaft klappen. Das gilt natürlich auch für Gemeinde. Da, wo wir in Liebe und Respekt miteinander umgehen, da ist es möglich, dass Gemeinschaft in der Gemeinde auch wächst. Das gilt nicht nur für das Miteinander von Mann und Frau, das gilt auch darüber hinaus für die ganze Gemeinde. Das Miteinander. Das Bild von der ist ein schönes und starkes Bild. Der Paulus deutet es eben gerade hin auf die Gemeinschaft von Christus mit der Gemeinde. Diese Beispiele mögen zeigen, und ich möchte euch zwei kurze vorlesen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, es ist erst halbe. So zwei schöne Geschichten, so zwei Briefe möchte ich euch vorlesen. So als Unterbrechung, wie es einem geht. Wenn man sich einlädt auf das Liebe und Respekt oder das Füreinander und Miteinander in der Ehe. Natürlich gibt es überall Grenzen da. Es sind viele Leute, die zu ihm gegangen sind. Er hat sich auf das ein bisschen spezialisiert. Er ist Doktor vom Liebe und Respekt, müsste man fast sagen. Er hat das also ausführlich thematisiert. In jedem Kapitel kommt immer das Gleiche vor. Bis so ein bisschen mühlenartig. Und dann werden die Menschen auch wirklich inspiriert und verändert. Und da schreibt eine Frau ihm dann zurück: Mein Mann ist keiner, der Süßholz raspelt. Es gibt ja viele, die das nicht tun. Er ist gerne in der freien Natur, um an allen möglichen Orten auf der Welt auf der Jagd zu gehen. Wir leben davon. Wie auch immer. Ich kam mir erst blöd vor, aber dann sagte ich zu ihm: Schatz, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, welche Dinge ich an dir besonders achte. Er reagierte zunächst nicht darauf, aber ich spürte, eine gewisse Anspannung gewichen ist. Zwei Tage später kam er zu mir, nachdem er den ganzen Tag mit Männern im Jagdstand zugebracht hatte, und meinte: Du hast mir heute gefehlt. Es wäre schön gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich musste den ganzen Tag daran denken, was für ein süßes Mädel du bist. Ich habe beinahe laut gelacht. Er nannte mich ein süßes Mädel. Dabei bin ich schon Großmutter. Aber es ist ungeheuer schön, wenn man sich geliebt fühlt. Inzwischen ist mir das bewusst, dass ich auf vielerlei Weise Missachtung signalisiert habe, ohne es zu wollen. Statt achtig, missachtig. Das wäre das Gegenteil. Missachtig oder abwertig zerstört Gemeinschaft. Achtig und wertschätzig baut sie auf. Natürlich, Gleichgerechtigkeit, sofort das Beispiel vom Mann, oder? Nach ihrem Seminar dachte über das nach, was meine Frau gesagt hatte und über alles, was sie gelehrt hatten. Ich bat Gott um Weisheit und zu diesem Zeitpunkt empfand ich das Verletzende nicht mehr so verletzend. Ich hatte das schon so oft erlebt, aber etwas war anders. Ich empfand einen Frieden, den ich noch nie zuvor erlebt hatte. Als ob der Geist sagen würde: Bleibt gelassen, bedränge sie nicht, entspann dich einfach. Und das tat ich dann auch. In dieser Nacht habe ich aber nicht geschlafen, sondern viel darüber nachgedacht. Und schließlich wurde ich fähig, einige der Botschaften, es geht um Botschaften, die die Frau eben zum Mann übersendet, zu entschlüsseln. Sie hat versucht, mir zu sagen, wie traurig sie über unsere Ehe war. Ich brauchte die ganze Nacht, um hinter ihre Botschaft zu kommen. Ihre Worte waren respekt- und lieblos gewesen. Aber was sie eigentlich versuchte, mir zu sagen, lag auf einer anderen Ebene. Und das lernte ich nun zu entschlüsseln. Erstens sage ich, was ich für eine eigentliche Botschaft hinter ihren Worten hielt. Als erstes sagte ich ihr, was ich für die eigentliche Botschaft hinter ihren Worten hielt. Dass es ihre Art war, ihren Schmerz auszudrücken. Es war der Anfang eines einstündigen Gespräches, an dessen Ende meine Frau auf meinem Schoß saß, die Arme um mich gelegt hatte und weinte, weinte und weinte. Es war ein emotionales Ventil für ihren Schmerz. Eine Zeit der Trauer, aber auch ein sehr heilsamer Augenblick. Es war das allererste Mal, dass sie so etwas überhaupt getan hatte. Und es war das erste Mal, dass sie das Gefühl hatte, von mir verstanden zu werden. Gemeinschaft, das ist Gemeinschaft. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, was der andere mir sagen will. Und manchmal vielleicht auch eine Nacht nicht schlafen, bis man dahinter kommt, was er denn für eine Botschaft dir auch aussendet. Ich kann das, was ich hier gelesen habe, unterstreichen. Ich bin auch schon 30 Jahre geheiratet. Ich habe auch so eine Nacht gehabt, wenn ich darüber nachgestellt habe, was um Himmel Gott will Derek mir nur sagen. Mit ihrem Verhalten, ihren Wort. Und Gemeinschaft kann nur dann bestehen bleiben, wenn wir uns wirklich probieren, ins andere hineinzudenken. Mit Liebe und mit Respekt. Und das gilt nicht nur für dich, das gilt auch für beginnende Freundschaft, für eine Zeit vom Verliebtsein. Das gilt auch für eine Gemeinschaft, wo man zusammen wohnt, eine Wohngemeinschaft. Das gilt für jede Form von Gemeinschaft. Der Paulus ratet uns mit Liebe und Respekt oder eben so ein Ineinander, reinkommen in Bewegung. Und wenn wir das aufnehmen vom Geist Gottes, dass eben aufeinander zugehen, ineinander reingehen, verbunden bleiben, Verbindung suchen, dann wird es möglich. Das ist der Hauptgang. Jetzt kommt das kleine Dessert. Er schafft Gemeinschaft. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Diese Worte hat Paulus den Philippo geschrieben. Ich habe den Eindruck, dass der Geist Gottes auch uns heute sagen möchte, und ich formuliere es mit meinen eigenen Worten, ich spüre bei euch etwas von dieser Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Nämlich herzliche, mitfühlende Liebe. Spürt ihr es auch? Spürt ihr es auch in euren Beziehungen? Vielleicht in eurem Hauskreis, eurer Gruppe, wo ihr euch zum Beispiel im Mikgebet trefft? Spürt ihr dort das Herz, die herzliche Verbindung, die Verbundenheit miteinander? Ein Beispiel, und nachher habt ihr noch einen Moment Zeit, wenn ihr möchtet, hat es auch Gelegenheit für 2, 3 Zeugnisse, wo ihr das erlebt habt in der Vergangenheit. Ein Beispiel, da, wo ich die letzte Woche beobachtet habe, wo über das zum Tragen kommt, wo man das auch gespürt hat. Das Mitfühlende und Verbindende, das ist die Abdankung von der Kette Rüfenacht. Da haben ganz verschiedene Leute ganz selbstverständlich einfach miteinander zusammengewirkt. Zum Teil von dieser Gemeinde, zum Teil über die Gemeinde raus. Sie haben ihre Gaben eingebracht. Frauen, die Musik gemacht haben, andere, die Botschaft verkündigt haben, Dritte, die ihre Kraft eingesetzt haben, zum Tisch aufzustellen, Blumen gebracht haben, dekoriert haben. Wieder andere, die ihre Fähigkeit zur Verfügung gestellt haben, zum Kaffee machen oder einen Imbiss zu servieren. All das kommt zum Tragen. Alle diese Gaben haben zusammengewirkt, und es ist Gemeinschaft entstanden von ganz verschiedenen Personen. Menschen sind freundlich begrüßt worden und haben zusammen können da vor Gott kommen. Im Zentrum steht aber nicht das Tisch aufstellen. Im Zentrum steht auch nicht die funktionierende Technik oder die schön klingende Orgel, sondern im Zentrum steht da, dass die Trauernden Trost gefunden haben. In dieser Gemeinschaft. Da, wo Menschen sich im Namen Jesus versammeln, werden Menschen Tröster. Der Geist der Gemeinschaft ist ein starker Tröster. Im Miteinander singen, im Füreinander beten, erleben wir Stärkung und Trost. In der Gegenwart vom Heiligen Geist wird die Einsamkeit, wo Sterben und der Tod mit sich bringt, durchbrochen. Und Angehörige werden mit hineingenommen in eine heilsame Gemeinschaft. Diese heilsame Gemeinschaft spendet die Gemeinde. Diese heilsame Gemeinschaft ist möglich, weil sie zutiefst aus dem Geist Gottes heraus entsteht. Weil der Geist Gottes ein Geist der Gemeinschaft ist und uns möchte mit hineinnehmen. Das göttliche Miteinander und Füreinander kommt in so einem Moment zu tragen, wo wir es dann genau auch wirklich brauchen. Und ich hoffe, der Moment, wo Menschen da zusammenkommen zu einem Gottesdienst, zu einer Abdankung, ist initial. Das heisst, die Bewegung geht noch weiter, dass man einen Trauernden immer wieder mit reinnimmt. Immer wieder einlädt. mit ihm zusammen esst, mit ihm zusammen betet, mit ihm zusammen singt, ihn innenimmt in die Gemeinschaft, die göttliche Gemeinschaft, so wie es die Jünger gemacht haben, auch nach dem Sterben von Jesus, nach der Auferstehung. Sie sind zusammengekommen, sie haben gebetet, sie haben gesungen und sie haben zusammen gegessen. Da drin sind sie getröstet worden und da drin, oh Überraschung, ist der lebendige Herr wieder erschienen, gegenwärtig geworden. Kraft seines Geistes hat er sich unter ihnen manifestiert. Wo und wie erleben wir das? Die Gemeinschaft mit Gott. Natürlich erleben wir das am allerstärksten im Alltag. Manchmal im Gottesdienst. Nur hören wir selten davon. Darum lade ich euch ein, nach dem nächsten Lied auch Anteil zu geben, wenn ihr so ein Erlebnis habt, wo ihr Gemeinschaft, mitfühlende Gemeinschaft auch erlebt habt. Im Kleinen oder im Grossen. Ich sage das Gebet, spreche das Gebet und die Band darf doch schon vorkommen. Komm, du Geist der Vielfalt, befähige uns mit deinen Gaben, dir und deinem Reich zu dienen. Komm, du Geist der Einheit, lass uns gemeinsam Jesus als den Herrn bekennen. Komm, du Geist des Miteinanders, nimm uns ganz hinein in das Füreinandersein. Komm, du Geist der Gemeinschaft, durchbrich unser Alleinsein durch deine mitfühlende Liebe. Amen.